Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute die Psychologin Kaya.
Hallo.
Und ich, Luisa. Und als Gästin haben wir heute Ruth Tuschewski, die heute mit uns über ihre Erfahrungen in einer sogenannten Sekte spricht und wie ihr der Ausstieg gelungen ist. Hallo.
Hallo, freut mich.
Ja, wir haben ja unsere kleine Tradition, dass unsere Gäste und Gästinnen einen Zebra-Gegenstand mitbringen. Was hast du denn dabei oder was ist dir denn so eingefallen?
Mir ist eingefallen, oder ich habe einen Pullover, der ist weiß und schwarz, gestreift, aber sehr viel enger als Zebralin auf einem natürlichen Zebra. Also das erinnert mich immer so ein bisschen an die Gefängniskleidung. Ist eigentlich schlecht, nicht der schönste Gegenstand und auch nicht die schönste Assoziation damit, aber das habe ich mit dem Zebra assoziiert.
Und gleichzeitig könnte man ja auch in die Richtung gehen, dass ja auch dieses kleinkarierte, enge, schwarz-weiße vielleicht auch eben ein bisschen manchmal auch einengend sein kann.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ist interessant, dass die Gefängnisse nicht nur einengend sind, weil man nicht raus kann, sondern auch, weil alles limitiert ist und so eng ist, wie eben die Linien auf diesem Pullover. Genau.
Ja, danke auf jeden Fall.
Magst du zu Beginn dich und deine Person kurz vorstellen, wer du bist, was du vielleicht auch beruflich machst? Ja, was dich sozusagen ausmacht?
Das ist natürlich eine große Frage, wenn man jemanden fragt, was einen ausmacht. aber ich würde sagen, genau, ich heiße Ruth, ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich studiere Sprache und Kommunikation an der Universität Basel im Master. Und ich würde sagen, das ist etwas, was mich tatsächlich so ausmacht, wie die Freude an und das Interesse auch an Sprache und Kommunikation, auch so ein bisschen Kunst, das mit jemandem mit Sprache machen kann. Ich schreibe sehr gern Poesie und Literatur, also auch so ein bisschen in die Richtung Literaturschaffende. Am liebsten schreibe ich Lyrik, also Gedichte in freier Form und überlege mir, ich denke sehr viel über Sprache nach, wie wir Sprache benutzen, wozu wir Sprache benutzen. Und das ist so im Moment natürlich mein Studieninhalt, aber auch mein Berufsinhalt. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache in Zürich und das ist ein toller Job, finde ich, weil man viele Menschen kennenlernt und weil man ihnen so ein bisschen was mitgeben kann und auch zur Integration beitragen kann von verschiedenen Menschen. Und das mache ich im Moment so, genau. Ansonsten sage ich immer, ich habe mein Schweizer Dreieck. Ich bin an keinem Ort, ich lebe im Zug irgendwie, weil ich morgens in Olten das Haus verlasse, dann in Zürich unterrichte und in Basel zur Uni gehe und wieder zurückfahre. Jeden Tag im Dreieck herum. Und natürlich ist das sehr stressig, aber auf der anderen Seite finde ich das auch ganz schön, diese Dynamik im Alltag zu haben. Ich habe zwar eine Routine, aber sie findet zwischen drei Städten statt und jede Stadt ist sehr unterschiedlich. Und das gefällt mir eigentlich im Moment. Genau, das würde mich, glaube ich, mal so ausmachen im Moment.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall einiges los bei dir.
Ja, wie im Einführungstext schon mal angeteasert, bist du heute da, um mit uns über deine Erfahrungen in einer sogenannten Sekte zu sprechen. Wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, wie wir genau jetzt diese sogenannte Sekte benennen, ob wir jetzt also sogenannte Sekte sagen oder Gruppierung oder auch einen anderen Begriff. Ja, wie sagst du denn so dazu?
Ich sage natürlich, wenn wir über Forschungen sprechen würden, würde ich auch sogenannte Sekte sagen oder vielleicht eine problematische Gruppierung. Aber ich finde, wenn man so drüber spricht, ist es ein sehr umständlicher Begriff. Ich sage meistens Gemeinschaft, weil es ist an sich auch eine Gemeinschaft. Eine Gruppe ist, denkt man vielleicht an etwas Kleines, aber eine Gemeinschaft ist noch ein bisschen größer. Deshalb spreche ich immer von entweder religiöser Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft, in der ich einmal war, würde ich sonst natürlich sagen. Aber wie ihr wollt, ne, ich passe mich auch an.
Nee, dann lass uns doch den Begriff Gemeinschaft verwenden. Der ist vielleicht auch auf eine gewisse Art auch nochmal neutraler. Und es geht ja auch nicht darum, eben die Gemeinschaft jetzt auseinanderzunehmen, sondern es geht ja darum, individuell deine Erfahrung kennenzulernen und auch deinen Weg und deinen Prozess mitzubekommen, wie es dir gelungen ist, da eben selbstbestimmt dich davon zu distanzieren, weil es ja für dich nicht gepasst hat. Genau, was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit der Gemeinschaft? Wie bist du dazu gekommen? Wie alt warst du damals?
Ja, ich war relativ jung. Ich glaube, ich war um die 8 Jahre alt, also noch im Grundschulalter, beziehungsweise gerade so der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, wahrscheinlich 7 oder 8 war ich in der Altersspanne. Und die ersten Berührungspunkte war Musik, waren die Lieder der Gemeinschaft, die sie nach außen getragen haben. Das war auch so, natürlich ist in vielen christlichen Gruppen der Lobpreis ein wesentlicher Bestandteil, aber da war es nochmal so was Besonderes. Wie hieß auch Oratorium, also es waren Lieder, die für Familien geschrieben wurden, über Alltagssituationen mit Gott. Und durch diese Musik sind wir als Familie zu der Gemeinschaft gekommen. Also meine Eltern haben die so kennengelernt, auf einer Bühne gesehen, waren fasziniert davon, weil der Leiter dieser Gemeinschaft hat eben 11 Kinder und das ist natürlich eine große Zahl. Und die haben sie auf der Bühne gesehen und die Lieder gesungen und fanden die Harmonie irgendwie so toll, dass sie da mehr von wissen wollten und sind dann tatsächlich beigetreten. Entscheidungen habe ich dabei ja nicht selber viel wirklich treffen können. Und ich glaube, das ist auch das, worauf wir später dann zu sprechen kommen, warum ich gegangen bin auch. Ich habe mich ja selber nie dafür entschieden. Meine Eltern haben die Entscheidung für mich getroffen. Ich war in einem Alter, wo ich die Entscheidung nicht treffen konnte und auch gar nicht absehen konnte, was es bedeutet. Ich habe die Gruppe ja noch nicht einmal begriffen oder erkannt. Am Anfang war das für mich einfach die Musik, die von dieser Gemeinschaft kam.
Und magst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie dein Leben durch die Gemeinschaft geprägt wurde?
Also wir müssen uns das so vorstellen, meine Familie war davor in der Freikirche. Wir sind immer sonntags in die Freikirche gegangen. Es gab danach noch Picknick. Mein Vater war sehr engagiert, auch in der Kinderbetreuung der Freikirche. Und das hat sich am Anfang gar nicht verändert. Wir sind immer noch am Sonntag in die Freikirche gegangen. Was ein erster großer Wechsel war, dass wir am Samstag jetzt auch noch in eine Gemeinschaft gegangen sind, in eine andere. Nicht mehr in die Freikirchen nur, sondern auch noch sind wir in die Schweiz gefahren, an der Gemeinschaft teilzunehmen, um zu den Großversammlungen zu gehen. Das war eine große Gemeinschaft. Einfach im Vergleich zur Freikirche, wo ein paar, vielleicht, wenn es hochkam, waren da 100 im Saal gesessen. Und in der Gemeinschaft in der Schweiz waren wir dann in den mehreren 100 bis zu Tausenden. Und das hat sich als kleines Kind für mich immer sehr riesig angefühlt. Also diese Gemeinschaft war für mich wie nochmal ein extra Staat, vielleicht könnte man das so vergleichen. Also als Kind hat man noch nicht so die Vorstellung, was ist überhaupt ein Staat und in welchem Land lebe ich. Aber für mich war das ungefähr die Dimension von einem Land, als wäre das nochmal Deutschland. Ungefähr so. Das hat sich am Anfang verändert. Wir sind halt einfach jetzt auch noch samstags irgendwo hingefahren und das ging den ganzen Tag. Wir sind dann in die Schweiz gefahren am Morgen und das hat, ich weiß nicht, um 9 hat man angefangen und um 6 Uhr abends war man fertig oder um 5 und waren diese langen Versammlungen. Es gab viel zu sitzen, weil wir Kinder auch dazu angehalten wurden, der Botschaft zuzuhören. Und ja, dann hat immer mehr von dieser Gemeinschaft auch unseren Alltag beeinflusst. Also die Lieder sind dann zu uns nach Hause gekommen und sind durch unsere Wohnzimmer geklungen und die Stimmen waren irgendwie immer da von dieser Gemeinschaft. Und auch die Lehren haben sich dann so schleichend, würde ich mal. Am Anfang ist es nicht so abrupt oder man bekommt das nicht so übergestülpt. Sondern am Anfang gibt es erstmal sehr viel Willkommenskultur und Liebe und Aufmerksamkeit, auch für meine Eltern als Familie, für uns alle. Und wurden betreut von einer anderen Familie, die ungefähr die gleiche Größe wie unsere Familie hatte. Wir waren damals 2 Kinder und die waren damals 2 Kinder oder 3. Ich glaube, sie war schon mit dem dritten schwanger von dieser Familie. Und wir wurden da eben betreut. Und mein Vater hat angefangen, die Lehren von der Gemeinschaft zu lesen, also die Bücher noch zu hören, die Botschaften mehr. Und wir wurden immer angehalten, dazu das doch umzusetzen jetzt auch. Und da hat es angefangen, das Privatleben dann sehr zu verändern, also unsere Familienleben. Zum Beispiel hatten wir die Idee von einem Familienalltag umgesetzt, wo man zusammenkommt einmal pro Woche und darüber spricht, was alles schiefläuft in der Familie. Von da an hat auch die Schuld und die Sünde eine größere Rolle gespielt als davor in der Freikirche. Natürlich gab es die Idee von Sünde auch schon. Ich wusste auch schon, seit ich 4 bin, weiß ich, was eine Sünde ist. Kann es wahrscheinlich auch erkennen. Aber da hat es nochmal wie einen größeren Fokus bekommen. Das war auf einmal der Mittelpunkt des Familienlebens. Was ist die Sünde und wie können wir die Sünde loswerden? Und wenn eine Sünde irgendwie gerade nicht mehr da ist, dann fragen wir, wo ist die nächste Sünde? Wie können wir noch näher an Gott herankommen? Das hat sich am Anfang sehr verändert. Und ich würde sagen, das war dann auch der Punkt, wo es dann immer kritischer wurde, wo diese beiden Lehren der Freikirche und die der neuen Gemeinschaft auseinandergegangen sind und wo dann mein Vater eigentlich rausgeschmissen wurde aus der Freikirche und wir dann nur noch in dieser neuen Gemeinschaft waren. Also nicht mehr am Sonntag dahin gegangen sind. Und ich habe auch viel dieser Freunde verloren aus der Freikirche damals, also die Kinderfreunde, so, die mit mir in der Freikirche waren, in der Kinderbetreuung. Und das war so der erste wirklich große Bruch, wo wirklich ersichtlich war, jetzt ist ein Teil meines Lebens irgendwie vorbei. Diese Freikirche gibt es nicht mehr in unserem Leben. Jetzt sind wir irgendwie in der neuen Epoche sozusagen oder ein neuer Abschnitt beginnt. Das war um diese Zeit.
Und das hast du gerade gemeint, zu Beginn war das eben am Wochenende dann mit diesen Fahrten in die Schweiz und später war es dann auch mit der Betreuung sozusagen in der Nachbarschaft oder von dieser anderen Familie, die dann auch vorbeigekommen ist, dann auch die Gesänge, die dann auch bei euch in der Wohnung gehört wurden. Und war das dann tatsächlich für euch dann alltäglich dann irgendwann auch präsent?
Ja, es war relativ schnell alltäglich eben, weil es war überall präsent. Die Bücher waren im Haus, die Lieder, wir haben sie selber gesungen. Natürlich, die Lieder sind auch irgendwie ein bisschen so catchy, oder? Und als Familie singt man dann auch mit anderen Familien gerne die zusammen. Und es war irgendwann wirklich super normal, dass wir am Samstag in die Schweiz fahren zu dieser Gemeinschaft, dass wir Teil von der Gemeinschaft sind. Und die Treffen waren nicht nur in der Schweiz, sondern nachher gab es auch regionale Treffen. Also, wo wir dann nicht so weit fahren mussten, sondern auch Familien zu uns gekommen sind. Wir hatten ein relativ großes Haus auf dem Land und dann sind auch an anderen Wochenenden andere Familien aus der Gemeinschaft zu uns gekommen und wir haben dort Projekttage gehabt, also Sachen produziert oder die Botschaft nochmal zusammen angehört und uns gegenseitig erklärt, zusammen gebetet. Genau, das hat eigentlich die ganzen Wochenenden irgendwann eingenommen und auch unter der Woche. Später, als ich älter geworden bin, sollte ich dann einen Dienst übernehmen. Das ist die Idee der Gemeinschaft, dass jeder eine Aufgabe braucht, jeder einen Dienst übernimmt. Und dafür ist dann auch Zeit unter der Woche draufgegangen. Also es war wirklich alltäglich. Es war wie nochmal, also wenn man sich ungefähr vorstellt, wie viel Zeit die Schule in Anspruch nimmt, dann gab es nochmal so eine extra Aktivität am Wochenende und unter der Woche auch noch, wo ich beschäftigt war oder die ganze Familie eigentlich beschäftigt war.
Und wie war es denn auch so mit anderen Lebensbereichen, eben der Schule oder der Freizeit, sage ich mal, im Sportverein, außerhalb der Gemeinde? War das dann, also gab es dafür noch Zeit?
Ich weiß nicht, ob es Zeit gegeben hätte, aber es war nicht erlaubt. Also ich durfte nicht in einen Verein oder in eine Jugendgruppe, weil die Gemeinschaft gesagt hat, die Familie ist der Kern. Also die Familie ist die Zelle, die Grundzelle des Körpers geht ja. Und dann wurde uns gesagt, je mehr wir Zeit außerhalb verbringen, außerhalb der Familie, desto mehr zerreißt die Familie oder zerstört die Familie. Und deshalb war es nicht erlaubt, ich durfte in keinem Verein Mitglied sein. Das heißt, mir hat sehr früh schon was gefehlt. Also zum Beispiel andere waren im Turnverein oder kannten sich durch andere Spielgruppen oder Vereine. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich sehr schnell ein Außenseiter war in der Klasse oder in der Schule. Und ich hatte auch keine Ahnung von diesen Kulturdingen, über die andere gesprochen haben, weil natürlich, also schon in der Freikirche gab es schon einige Einschränkungen in was für Filme geschaut wurden oder Literatur gelesen wurde zu Hause. Aber da war es noch, in der Gemeinschaft war das nochmal wirklich ein sehr großer Fokus. Wir müssen uns so rein wie möglich halten. Also jeder, die Erwachsenen sowie die Kinder sollten sich so rein wie möglich halten. Also nichts von außen, nichts Böses sollte an uns rankommen. Lustigerweise fällt mir nur gerade ein, das zu vergleichen mit den Muggels in Harry Potter, obwohl Harry Potter durfte ich nicht lesen, das war verboten. Ich habe Harry Potter mit 18 gelesen irgendwann, aus Neugier. Und weil in der Harry Potter-Welt gibt es ja auch die Zauberer und die Muggel. Und so haben wir uns selber gesehen. Wir haben uns wie so die Auserwählten Gottes gesehen und draußen waren die Muggel. Also die haben uns auch schon ein bisschen leid getan, dass die da nicht dabei waren und man musste die ja retten und so. Und deshalb war auch jegliche Literatur von die Muggel, also die Nichtgläubigen gelesen haben, die nicht dabei waren, war nicht erwünscht zu Hause, sogar verboten. Und deshalb hatte ich keinerlei Bezug zu den Themen, über die meine Gleichaltrigen gesprochen haben. Egal, ob das jetzt Bücher waren, die sie gelesen haben, oder Bravo-Zeitschriften oder irgendwelche Fernsehserien. Fernseher gab es zu Hause auch nicht. Und deshalb war ich in der Schule nicht wirklich Teil einer Freundesgruppe sehr lange. Ich hatte nicht wirklich Kontakte dort. Und so habe ich tatsächlich die meiste Zeit zu Hause mit Hausaufgaben, den Ämtli zu Hause, also helfen im Haushalt und in der neuen Gemeinschaft verbracht. Und ich weiß nicht, deswegen kann ich die nicht schlecht beantworten, ob es Zeit gegeben hätte. Es gab die Möglichkeit gar nicht.
Ja. Und sind die Lehrkräfte dann auch darauf eingegangen oder haben die da auch mit dir das Gespräch gesucht oder da mal nachgefragt, Mensch, wie sieht's denn aus mit Freundschaften? Wir sehen irgendwie in der Pause, ist es so und so. Hattest du da irgendwie positive Erfahrung gemacht, dass du da auch gesehen wurdest?
Ich glaube, ich war so ein relatives Lehrer-Lieblingskind, weil ich immer die Hausaufgaben gemacht hatte und eifrig im Unterricht dabei war. Ich wollte auch immer was lernen, ich war immer sehr neugierig. Und in der Pause wurde ich oft geärgert von den anderen Kindern und habe mich dann in der Nähe der Lehrer aufgehalten, einfach weil ich geglaubt habe, dort bin ich sicher. Ich habe tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht, dass sich Lehrer darum groß gekümmert hätten. Eigentlich eher im Gegenteil. In der 6. Klasse hatte ich mich dann mal an die Klassenlehrerin gewandt und ihr irgendwie erzählt, dass ich mich so ungewollt fühle in der Klasse. Und daraufhin hat sie mir, glaube ich, vorgeschlagen, ich sollte mal mehr den Kontakt suchen zu den anderen. Und also eigentlich eher gesagt, das ist ja deine Schuld, du gibst dir ja auch keine Mühe oder so. Und ich habe ihr versucht zu erklären, dass ich mit den anderen nicht viel anfangen kann, weil es ist ja wirklich, als würden wir in zwei unterschiedlichen Welten leben. Außerhalb von Unterrichtsstoff gab es eigentlich nichts, worüber wir hätten reden können. Das hat die Lehrkraft leider nicht verstanden damals.
Und wo man sich dann vielleicht auch wünschen würde, dass heutzutage auch nochmals Lehrkräfte dafür auch nochmal vielleicht auch sensibilisiert werden, wie man einfach auch mit so einer Vielfalt in der Klasse auch gut umgehen kann und da vielleicht auch Nöte von einzelnen Schülerinnen auch besser erkennen kann. Ja.
Ja, das würde ich mir natürlich wünschen und deshalb wünsche ich mir auch mehr Aufklärung zu dem Thema, wie geht es jungen Leuten, die in so, ja, einfach Parallelgemeinschaften aufwachsen und wie gelingt trotzdem das im Klassenleben? Und darüber gibt es heute sehr, sehr wenig.
Mich hätte jetzt auch noch interessiert, wie das dann mit Gleichaltrigen war aus der Gemeinschaft. Ob du da dann Kontakt hattest, wenn das schon nicht mit Kindern aus der Schule war?
Ja, da hatten wir Kontakt. Natürlich haben wir uns an den Treffen gesehen und haben auch viel Zeit miteinander verbracht. Da konnten wir eher miteinander sprechen über dieselben Dinge. Das war einfacher natürlich. Wobei, ich muss auch sagen, ich war nicht so eng mit so vielen tatsächlich, weil wir uns nicht immer nicht immer gesehen haben. Wir waren nicht jeden Tag. Und ich glaube, in dem jugendlichen Kinderalter ist es sehr wichtig, dass man die Freunde jeden Tag sieht. Und einmal im Monat, zweimal im Monat, dreimal im Monat oder nur am Wochenende war das schon ein bisschen wenig. Und dann haben wir uns auch immer in einem Rahmen getroffen, wo man sich auch nicht frei äußern konnte, wo man nicht frei Kind sein konnte oder Jugendlicher sein konnte. Man war immer in diesem Kontext der Gemeinschaft. Und da wurde man sehr stark bewertet von den Erwachsenen, aber auch und gegenseitig hat man so ein richtig starres Bewertungssystem gehabt. Und das hat das, glaube ich, bisschen verhindert, dass man so ganz freie Freundschaft finden konnte.
Kannst du uns auch mal aufklären, was es bei euch in der Gemeinschaft für besondere Rituale oder Bräuche gab? Manchmal kann sich das ja auch zeigen anhand eben der Sprache.
Das ist mein großes Gebiet, ja, natürlich, ich könnte ganze Bücher darüber schreiben. Auf jeden Fall Rituale, würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall das Einstiegsritual, was dann auch zu diesem Atmosphäre beiträgt, die ich gerade beschrieben habe. Das ist die sogenannte Bemessung. Das ist ein Ritual, wo man 3 Tage geprüft wird, ob man tauglich ist für die Gesellschaft. Und ich würde das heute so beschreiben, es ist eigentlich ein Teil der Gehirnwäsche. Und wenn Leute fragen, was ist überhaupt Gehirnwäsche, das ist so ein Begriff, den nutzt man einfach mal gerne so und weiß eigentlich gar nicht, was man sich darunter vorstellt. Man stellt sich irgendwie vor, dass das Gehirn verändert wird, dass das Gedankengut verändert wird. Und ich sage eben, es beginnt bei der Sprache, dadurch, dass man Worte auswechselt oder Worte gar verbietet, dadurch fängt für mich die Gehirnwäsche an. So, auf der Bemessung lernt man jetzt neues Vokabular. Also jeder, der dorthin kommt, wird eingeführt in das neue Vokabular der Gemeinschaft und das heißt, es geht hoch und es geht runter. Es ist wie eine Bewertung, es ist positiv, es ist negativ. Was damit gemeint ist, man stellt sich vor, dass alle im Raum den Geist Gottes fühlen können und wenn er da ist, ist es leicht, dann geht's hoch. Und wenn er sich zurückzieht, weil irgendjemand eine Sünde begangen hat oder etwas nicht Gutes passiert ist, dann würde es allen schwer werden im Raum und es würde runtergehen. Also das ist die Bedeutung von diesen beiden Wörtern. Tatsächlich würde ich aber sagen, der ganze Raum war sich nie einig darüber, ob jetzt der Geist Gottes anwesend war oder ob er nicht anwesend war. Das ging meistens von irgendeiner Leiterperson aus, die gesagt hat, oh, jetzt ist er weg. Und dann haben alle gesagt, ja, jetzt ist er weg. Und dann, was man machen muss, man muss wieder reinkommen. Ja? Also wir haben jetzt auch eine zweite neue Terminologie, die man einführt, ist rein und raus. Jemand ist drinnen im Leben, im Lebensstrom Gottes, jemand ist draußen. Das sind die Sünder und alle, die es nicht begriffen haben. Die sind dann draußen, ja. Also muss man, wenn es runtergegangen ist, wieder reinkommen. Also diese Begriffe lernt man am ersten Tag und davon hängt dann alles ab. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ich kann ein banales Beispiel machen, wie es gibt eine Gebetsrunde und ich hatte nicht den Mut zu beten vor allen. Dann wird am Ende der Runde gesagt, also es ist nicht hochgegangen. Die Gebetsrunde hat nicht hochgeführt. Dann muss man auf die Suche gehen, woran hat es gelegen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leiter schon eine Idee hatten, wen sie rauspicken wollten, wer das Problem jetzt war in der Runde, weil das ist eigentlich eine Strategie, um die Gruppe zusammenzuhalten, aber auch um Andersdenkende auszuschließen, weil man kann dann sagen, du bist der Grund, warum wir nicht hochgegangen sind, sondern warum wir unten geblieben sind. Und zum Beispiel wäre es in meinem Fall dann gewesen, ich habe nicht gebetet, alle anderen haben gebetet, das war nicht gut, deshalb habe ich jetzt die Gruppe runtergezogen. Und dann muss ich Buße tun, um wieder reinzukommen, damit die Gruppe wieder nach oben geht. Ja? Also so beginnt, würde ich sagen, im Sprachgebrauch die Gehirnwäsche.
Wurde es dann auch so konkret angesprochen, dass wenn er gesagt hätte, du Ruth, du hast es nicht gebetet, wegen dir ist es alles runtergegangen, du solltest jetzt nochmals beten, damit wir alle hochkommen?
Es wurde nicht direkt gesagt, sondern man hat erstmal die Gruppe suchen lassen. Das Ziel war eigentlich, dass die anderen mich outcallen, also rausrufen und sagen, du warst es, nicht, dass es der Leiter machen musste. Das heißt, für ein paar Minuten würden andere Leute sagen, ach, vielleicht lag es daran, dass ich zu spät gekommen bin, vielleicht lag es daran, dass ich zu viel gegessen habe und nicht auf Gott gehört habe, wie viel ich essen soll. Also jeder wird irgendwie Gründe finden und da sagt man, nein, das ist es noch nicht, bis dann tatsächlich mal entweder die Leiter selber den Tipp gibt oder die Person oder andere Personen, auf die sie eine Person dann zeigen werden und sagen, ah, die hat doch nicht gebetet oder ich habe doch nicht gebetet und dann, ja, genau, das ist es. Also diese Bestätigung gegenseitig und dieses Finden von Unruheherd sozusagen ist ja Teil des Rituals. Das soll ja auch geübt werden. Damit nachher die Mitglieder sich selber gegenseitig kontrollieren. Das muss ja nicht mehr der Anführer machen oder der Leiter, sondern es werden alle dann werden zu selbstständigen Detektiven oder so, die da herausfinden sollen, wer jetzt gerade die Sünde begangen hat. Das wird dann geübt.
Und wo ja dann auch der Fokus ja auch ganz stark darauf gelegt ist, wer hat was falsch gemacht.
Ja, genau, wie das in der Familie war, wie ich vorher angesprochen habe, dass es immer darum ging, wo ist die Sünde. So war das auch in der Gemeinschaft. Ständige Suchen nach einer Person oder einem Grund, warum irgendwas nicht funktioniert. Und genau, das war ein großer Bestandteil. Und darum drehten sich auch diese ganzen Projekttage. Das waren auch Trainingscamps genannt. Man sollte trainieren, herauszuspüren, wo es hoch und wo es runter geht, wer rein und wer rauskommt, nach dem Motto. Und tatsächlich, wenn viele Leute zusammenarbeiten auf engstem Raum, auch in Dingen, die sie keine Ahnung, wovon sie keine Ahnung haben. Zum Beispiel haben wir den Bus entrostet, den Gemeinschaftsbus. Und natürlich haben wir keine Ahnung, wie man Rost entfernt. Und da passieren Fehler, da passieren auch Dinge, die man nicht vorausgesehen hat. Aber es wurde immer so interpretiert, das ist jetzt ein Signal von Gott, dass er sich zurückgezogen hat. Also müssen wir eine Runde machen. Da sitzen dann 200 Leute zusammen auf dem Haufen, die eigentlich zusammenarbeiten wollen und sprechen 2 Stunden darüber, woran es denn jetzt gelegen hat, dass dann Fehler passiert ist oder wer jetzt die Person ist, die rausgefallen ist aus dem Lebensstrom. Und so war eigentlich wirklich das Ganze aufgebaut. Es war ein ganz stetiges Suchen nach Fehlern und auch nach Personen, die Fehler begangen haben.
Und was waren für dich da vielleicht auch Aspekte, die du positiv in Erinnerung behältst?
Ja, sicher, es sind nicht alles schlecht gewesen. Auf jeden Fall auch die Gemeinschaft zu Gleichaltrigen habe ich positiv empfunden damals, weil ich eben in der Schule diesen Anschluss nicht gefunden habe. Hatte ich da Kontakt zu Gleichaltrigen, Freundinnen. Ich fand es aber auch irgendwie cool, so zusammen an was arbeiten, so in der Gruppe arbeiten, fand ich auch immer cool. Man hatte irgendwie so einen Sinn in seiner Arbeit. Und tatsächlich hatte man auch als ganze Gemeinschaft den Sinn, nach etwas Höherem bestimmt zu sein. Und seit ich diesen Sinn nicht mehr habe, es ist tatsächlich schwieriger gefunden, die Frage zu beantworten, warum lebe ich, warum bin ich hier? Weil diese Frage wurde beantwortet von der Gemeinschaft. Und jetzt musste ich sie für mich selber beantworten und das war am Anfang natürlich schwierig. Das ist, jetzt würde ich das als große Freiheit beschreiben, dass ich die Frage für mich selber beantwortet habe oder ich bin sie immer noch am Beantworten. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann die Antwort gefunden haben werde, sondern sie verändert sich ständig. Aber auf jeden Fall, damals war das, glaube ich, auch was einfach das Leben so ein bisschen, ich weiß nicht, fast schon so episch gemacht hat. Wir sind diese Gruppe auserwählt, um die Welt zu verändern. Jesus kommt in uns und was wir uns alles erzählt haben, hat uns auch irgendwie Sinn im Leben gegeben. Als Gruppe, aber auch als Individuum.
Mich würde jetzt auch noch interessieren, also du hattest ja jetzt viel von Sünde erzählt oder wo der Fehler liegt oder so. Ob du vielleicht irgendwie konkret mal sagen könntest, was man zum Beispiel hätte tun können, damit das Ganze wieder hochgeht?
Der erste Schritt ist immer Buße tun. Wir haben auch gesagt, Kopf ab, oder? Wir haben uns vorgestellt, dass solange wir selber der Herr von uns selber sind, haben wir also einen Kopf und sind wir rebellisch und nicht organismustauglich, also nicht tauglich für Gott. Und dann gab es diese Vorstellung von Kopf ab. Also auch so die Buße, es tut mir leid, ich habe diesen Fehler begangen, ist ja auch irgendwo, vielleicht würde man heute, würde ich sagen, das ist einfach ein Gesichtsverlust, auch irgendwo vor der Gruppe einzustehen, was man falsch gemacht hat. Und unsere Sprache ist voll von solchen Bildern, Gesichtsverlust. Kopf ab, ist ja irgendwie ein bisschen ähnlich, ne? Also das war der erste Schritt, einzugestehen, was genau man falsch gemacht hat, zu sagen, ja, ich bin das Problem, ich habe euch alle runtergezogen, es tut mir leid. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was für eine Reparatur es geben kann. Also entweder bekommt man eine Strafe, dass man für eine Zeit ausgeschlossen wird, wir hatten den Begriff in die Wüste schicken, jemand muss für eine Zeit der Gemeinschaft fernbleiben. Zu Hause gab es dann auch Strafen wie Schläge mit der Rute oder es gab verschiedene Arten von Strafen oder Reparaturen, die man machen konnte.
Und woran oder zu welchem Zeitpunkt hast du für dich erkannt, dass ein Leben in dieser Gemeinschaft nicht das Leben ist, das du dir wünschst?
Ja, das habe ich erkannt, als ich in dem Teenageralter war, sag ich mal. Es hat angefangen mit 13, glaube ich schon, wo ich einfach gegen zu viele Wände gerannt bin. Also natürlich haben Kinder, haben Jugendliche in dieser Zeit eh viele Konflikte mit sich selber und haben das Gefühl, die Eltern wollen überall einen Riegel vorschieben. Für mich war das nochmal extrem, aber egal, was ich machen wollte, ich habe wirklich das Gefühl, ich möchte dieses Buch lesen, das ist verboten. Ich möchte diese Musik hören, das ist auch verboten. Ich hatte nochmal viel mehr Potenzial, irgendwo anzuecken als vielleicht andere. Und es ist mir irgendwann aufgefallen, dass egal, was ich machen will, ich fühle mich so eingeengt. Ich bin wirklich so wie in so Gitterstäben, wirklich, als würden die Wände auf mich zukommen von allen Seiten. Und ich bin wirklich so eingeengt in meiner Entscheidungsfreiheit und habe gesehen, dass das andere eben zum Glück nicht haben und wollte dann auch diese Freiheit haben, abends wegzugehen, Freunde zu finden, Bücher zu lesen, die mich interessieren, Filme zu schauen, die mich interessieren, gewisse Erfahrungen machen. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das durchziehen will, das funktioniert in dieser Gesellschaft nicht. Da werde ich die ganze Zeit von den anderen heruntergeredet und mir wird eingeredet, wie schlecht ich bin als Mensch, weil ich diese Bedürfnisse habe, die Freiheit zu irgendwo auch zu erkennen. Das war ein großer Punkt, also überall anecken. Und der zweite Punkt war, zu dieser Zeit hat diese Gemeinschaft sich sehr rechts, also politisch rechts entwickelt und auch Hitler gut geredet. Also es fiel mal ein Zitat, was ist, wenn Hitler direkt nach Jesus kommt? Also wenn er der Apostel wäre. Und zu diesem Zeitpunkt war ich mit der Klasse bei einem Ausflug in einem Konzentrationslager in Natzweiler. Ach. Und ich habe wirklich, ich dachte mir, wie kann ich mir samstags bei diesen Treffen anhören, dass Hitler jemand Gutes war und dann aber diesen Schrecken sehen vor Ort. Und ich war dort, wir haben auch mit Zeitzeugen gesprochen als Klasse bei dem Ausflug und das hat mich irgendwie, ich würde mal sagen, da spricht man dann von kognitiver Dissonanz, oder? Wenn das, was man tut und das, was man eigentlich denkt, so weit auseinandergehen. Und ich konnte dann auch nicht mehr in dieser Gemeinschaft mitarbeiten an dem Infomaterial, was sie rausgegeben haben, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, aber eigentlich denke ich, dass sie total auf dem Irrweg sind hier. Und mich hat das wirklich auch erschreckt, schon damals, in dem Alter, dass ich dann mit 15, 16 gesagt habe, ich muss wirklich gehen. Das hat mich zu sehr erschreckt.
Ja, und was hat dich dann so an dem, wenn man jetzt so von dem Weg spricht praktisch, was hat dich an dem anderen Weg so gereizt? Also neben dem, was du alles gesagt hast, mit man darf Bücher lesen, die man lesen möchte, Filme schauen, die man schauen möchte, Musik hören, die man hören möchte.
An meinem Weg hat mich besonders gereizt, dass ich selber entscheiden kann. Also die Entscheidungsfreiheit und auch vielleicht eine gewisse Weltoffenheit, also sich mehr Leuten auch öffnen. Ich wollte noch mehr Leute kennenlernen aus unterschiedlichen Kulturen. Ich hatte zum Glück damals schon während der Schule in einem Sozialprojekt in meiner Stadt teilgenommen, wo wir mit den Geflüchteten zum Beispiel Ausflüge gemacht haben. Also wir Schüler haben mit Geflüchteten zusammen Ausflüge gemacht. Und ich habe dort schon eine ganz andere Perspektive kennengelernt aufs Leben. Ich wollte noch mehr davon sehen einfach und mich selber auch irgendwo finden. Wer bin ich in dieser Welt und wohin möchte ich eigentlich? Also wirklich diese eigene Entscheidungsfreiheit war für mich das, was mich am neuen Weg gereizt hat. Vielleicht auch ein paar, damals natürlich auch so vielleicht so ein paar Grenzerfahrungen. Ich wollte mal gerne feiern gehen und Alkohol trinken. Vielleicht auch mal einen Mann kennenlernen. Das war auch nicht erlaubt, so als junge Frau. Aber ich würde sagen, das waren eher so kleinere Sachen. Ich wollte selber Entscheidungen treffen über mein Leben. Selber entscheiden, wohin ich gehe. Auch gab es in dieser Gemeinschaft ein sehr eingeschränktes Bild der Frau, was eine Frau zu tun hat und wie eine Frau sich zu verhalten hat. Und ich wollte auch mal, ich habe damit angefangen, dass ich am Anfang die Röcke dann nicht mehr angezogen habe, sondern nur noch Hosen, weil ich mich irgendwie mit diesem Bild der Frau nicht mehr identifizieren konnte. Ich bin mit meinem Vater da und angeeckt, was es bedeutet, eine rebellische Frau zu sein. Und er hat mir irgendwann gesagt, so rebellisch wie du bist, wirst du niemals einen Mann finden, weil Männer mögen keine rebellischen Frauen. Und ich hab mich so eingeengt gefühlt, auch in meiner Person. Also wer darf ich sein und wie soll ich mich als Frau verhalten? Ich wollte auch damit aufhören. Und mir war am Anfang an schon klar, ich möchte eine höhere Bildung haben, ich möchte an die Universität gehen und mich weiterbilden. Und auch das war nicht Teil. Und das hat mich dann im Weg auch gereizt, eben Bildungsmöglichkeiten, die es gibt und wo ich natürlich auch mehr Zeit rein investiert habe dann.
Kopf dran sozusagen.
Ja, ich habe meinen Kopf bewusst dran gelassen. Mhm.
Und was würdest du sagen, wie lange hat denn dieser Prozess bei dir gedauert? Von den ersten Zweifeln, dem ersten sich eingeengt fühlen, bis dann letzten Endes du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, nee, es reicht jetzt für mich, ich gehe jetzt woanders weiter.
Das waren 3 Jahre, glaube ich, ungefähr von 13 bis 16, war so der Entscheidungsprozess. Und dann war immer mal wieder, okay, ich bleibe drin, nein, ich gehe raus. Weil die Freundschaften habe ich geschätzt und dann gab es mal wieder irgendeinen Hochpunkt, wo irgendwas Tolles passiert ist in der Gemeinschaft und ich mich gefreut habe. Oder meine Eltern haben mich überzeugt wieder oder jemand anders aus der Gemeinschaft. Es hat eben 3 Jahre gedauert.
Und hast du es da auch zum Thema gemacht?
In der Familie, ja. Ich habe oft mit meinen Eltern darüber versucht zu sprechen oder auszuhandeln. Es war eher so ein Aushandeln. So, dieses Samstag fahren wir wieder zu der Gemeinschaft in die Veranstaltung und ich habe gesagt, na, ich habe keine Lust, ich möchte nicht mitgehen. Dann hat man wieder verhandelt. Was darf ich machen dafür, dass ich da mitgehe für euch? Ja, so hat es sich so ein bisschen hingezogen. 3 Jahre ungefähr, ja.
Ich meine, auch zu dem Zeitpunkt warst du ja 16, wenn ich das richtig verstanden habe. Wäre dann so ein Ausstieg aus der Gruppierung eigentlich auch so ein Auszug von zu Hause? Wäre das dem gleichgekommen oder ging das oder wie war das dann genau mit dem Ausstieg?
Das war eigentlich gewünscht. Also eigentlich hieß es natürlich, also diesen alten Spruch, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und so weiter. Das war auch von der Gemeinschaft so gewollt, dass die eigentlich die ausgestiegen, man darf eigentlich keinen Kontakt mit den Aussteigern haben. Das sind die Deserteure und das sind die Bösen und man darf eigentlich keinen Kontakt mit denen haben. Da ich aber 16 war und noch zur Schule ging, war das sehr schwierig. Und ich habe mit meinen Eltern auch gesagt, also sobald ich 18 bin, ja, werde ich gehen, aber bis dahin muss ich einfach noch zu Hause bleiben, auch wegen der Schule. Und das haben sie dann, am Anfang war es schwierig, weil wir zu Hause eher geduldet als akzeptiert oder geliebt. Und das war wirklich, das erste Jahr war wirklich hart. Aber dann hat man sich auch gewöhnt als Familie dran. Und der Familienalltag geht ja auch irgendwo weiter trotzdem. Und ich habe trotzdem mit meiner Mutter geholfen zu Hause im Alltag. Und die Geschwister, natürlich habe ich die immer noch geliebt und sie haben mich auch geliebt. Also man kann in einer Familie, die so eng miteinander verbunden ist und auch noch so jung ist, gar keinen so gerade einen Schnitt machen, das ist gar nicht möglich, obwohl es gewünscht wäre und auch uns oft vorgeschlagen wurde. Und dann mit 18 bin ich dann ausgezogen. Beziehungsweise ich bin erstmal nach Ecuador gegangen auf ein freiwilliges Jahr und dann zurückgekommen und dann ausgezogen. So. Also wirklich ausgezogen mit allen Kartons und auch ausgewandert dann, also in die Schweiz gezogen, ja.
Und gab es da auch Menschen, die dich da auch unterstützt haben bei deinem neuen Weg, da auch wieder Kräfte zu sammeln, vielleicht auch da dich weiter darin zu bestärken, dass es auch okay ist, sich anders zu entscheiden?
Ja, meine Großmutter war meine größte Unterstützerin. Die hat mir von Anfang an gesagt, wenn du nicht hingehen möchtest, dann finde ich das gut, dass du selber entscheidest. Sie hat mir auch immer wieder geholfen, kritisch zu denken. Sie hat so ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, für sie war das auch wichtig zu wissen, wie es in der Familie läuft, wenn sie nicht da ist, weil sie hatte sie auch überhaupt nicht interessiert. Aber sie hat mir immer die Kraft gegeben und mich motiviert, geh doch zur Uni und mach doch was aus dir. Und ich bin super dankbar und habe auch eine sehr enge Beziehung zu meiner Großmutter, also die Mutter meiner Mutter, mütterlicherseits. Und sie war wirklich meine größte Stütze und in allem. Und ich war auch oft bei ihr in diesem Jahr, wo es nicht gut ging zu Hause, bin ich dann auf dem Wochenende zu ihr gefahren oder in den Schulferien war ich bei ihr.
Und das heißt, ja. Deine Großmutter ist nicht in dieser Gruppierung gewesen,
nein,
in der Gemeinschaft gewesen?
Tatsächlich war das nur meine enge Familie. Also meine Eltern, wie ich gesagt habe, haben sie ja kennengelernt, als ich ungefähr zwischen 6 und 8 war. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Und sie waren die einzigen tatsächlich in der ganzen Familie. Also es gibt nicht viele gläubige Familienmitglieder sonst in meiner Familie. Und deshalb, ich hatte auch irgendwie Glück, dass meine Großeltern und meine Tanten da eher auf meiner Seite waren tatsächlich, als ich dann gesagt habe, ich möchte gehen oder ich will das nicht mehr zu Hause. Sie haben mich da sehr aufgefangen. Auch meine Tante war auch super nett in der Zeit und hat mir eigentlich auch so eine zweite Familie nochmal gegeben. Also eigentlich wurde die weitere Familie dann zu meiner engeren Familie in dieser Zeit.
Und was war für dich da so ein Hindernis oder eines der größeren Hindernisse?
Um auszusteigen oder wie?
Ja, praktisch auf dem Weg danach, als du ausgestiegen bist.
Ja, ich würde mal sagen, das größte Hindernis ist, dass man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo niemand an einen selber geglaubt hat oder die Unterstützung aus der engen Familie nicht gekommen ist. Und das hat mir, auf der einen Seite hat es mir einen Boost gegeben, weil ich dann an mich selber mehr glauben konnte und musste. Aber auf der anderen Seite hatte ich sehe es auch jetzt an der Uni teilweise noch, in was für einem ganz anderen Umfeld ich jetzt kämpfen muss für mich selber. Also ich muss finanziell mich selber irgendwie unterstützen können, emotional mich selber irgendwie unterstützen können. Ich habe mich eigentlich so sehr alleine gefühlt im ganzen Prozess und die Kontakte neu zu knüpfen ist auch nicht immer eine einfache Sache, aber das muss man machen. Und ich glaube, das größte Hindernis ist eben, die Isoliertheit, in der ich aufgewachsen bin, zu durchbrechen und bewusst nach außen zu gehen und neue Kontakte zu suchen und an mich selber zu glauben.
Und bedeutet es dann, dass du gerade aktuell gar keinen Kontakt mehr hast mit deiner engen Kernfamilie, deiner zuvor engen Kernfamilie?
Es geht mal so und mal so. Mal ist es ganz schlecht und da wollen sie auch keinen Kontakt. Jetzt im Moment ist es wieder besser geworden, weil die Geschwister auch älter werden und Kontakt suchen, weil meine Mutter mich natürlich als Tochter auch liebt und ich glaube, sie sucht auch diesen Austausch mit ihrer Tochter, obwohl wir diese Probleme noch haben. Und wir sind tatsächlich jetzt gerade dran, als Familie ein paar Sachen aufzuarbeiten, weil so viel schiefgelaufen ist, dass jetzt auch eine Familientherapeutin in der Familie ist und wir sind dabei, viel aufzuarbeiten.
Also wirklich total spannend, was du erzählst und auch total reflektiert und differenziert auch, wie du diesen Weg auch beschreitest und auch wie du jetzt auch mit deiner Familie da schaust, nach einer Lösung auch eine Lösung zu finden. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Wie ist dir das denn auch gelungen, da eben diese neuen Kontakte auch einzugehen? Und vor allem, wenn du auch früher das Gefühl hattest, dass du dich eher vielleicht auch als Außenseiterin gefühlt hast, da vielleicht auch mitunter nicht so gute Erfahrungen gemacht hast. Was sind da so deine Ressourcen?
Ich würde mal sagen, meine größte Ressource, das habe ich meiner Therapeutin damals auch gesagt, ist meine Vorstellungskraft, meine Imagination, meine Fantasie. Bevor ich mich getraut habe, mit neuen Leuten zu sprechen, habe ich mir immer vorgestellt, wie das wohl abgehen würde und wer ich so bin in deren Augen. Und ich ziehe unglaublich viel Kraft aus meiner eigenen Vorstellungskraft, aus meiner eigenen Fantasie. Das stärkt mich selber. Und dann natürlich, ich glaube, das habe ich in dem Prozess so gelernt, dass es nicht so wichtig ist eigentlich, was die anderen über mich denken, wie sie mich eigentlich wahrnehmen. Ich habe mal das Selbstexperiment gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, heute am Abend werde ich mir überlegen, was sind denn die Haarfarbe von allen Menschen gewesen, mit denen ich heute interagiert habe. Keine Ahnung, die Kassiererin, der Busfahrer, irgendwelche Menschen. Und mir ist aufgefallen am Abend, ich habe mir keine einzige Haarfarbe merken können. Ich hätte nicht eine einzige Haarfarbe zuordnen können. Ich hätte nicht sagen können, der Busfahrer hatte braune Haare und die Kassiererin hatte rote Haare. Und dann ist mir aufgefallen, wie flüchtig Begegnungen sind und dass das äußere Bild gar nicht, die Menschen haben so viele andere Probleme im Leben. Sie werden sich jetzt nicht auf mich konzentrieren und sich merken, wie blöd ich rübergekommen bin oder was für eine komische Jacke ich getragen habe. Und das hat mir sehr viel Druck genommen. So, die Außenwahrnehmung ist mir dann, ich will nicht sagen, super egal, weil es ist einem nie egal. Aber es ist so wie von mir abgefallen. Und ich hatte dann die Barriere, auf neue Menschen zuzugehen und mit denen zu sprechen, war eigentlich fast weg. Weil ich mir gedacht habe, und wenn es nichts draus wird, dann vergessen sie mich wieder. Am Abend haben sie andere Probleme. Und so ist es tatsächlich, so ist es tatsächlich. Wie viele Menschen begegne ich jeden Tag im Zug und am Abend kann ich nicht mal mehr aufzählen, was für Eigenschaften sie gehabt haben. Durch so Selbstexperimente, glaube ich, habe ich mir das dann selber so ein bisschen erarbeitet. Und ich glaube, ich war von Anfang an, ich bin eigentlich ein super neugieriger Mensch und ich würde auch jedem Menschen empfehlen, die Neugier nicht sterben zu lassen. Und die Neugier kann einen an so viele unterschiedliche, interessante Orte bringen. Und was zu Neugier auch dazu, glaube ich, dazugehört, ist so eine gewisse Unvoreingenommenheit. Wenn man auf irgendwas Neues zugeht, auf eine neue Situation trifft, da erstmal wirklich mit, ich sag mal, vielleicht mit Kinderaugen oder mit einfach, ich glaube, das war auch ein Vorteil, dadurch, dass ich es nicht viel kannte, weil ich so isoliert aufgewachsen bin, war für mich einfach alles neu. Und Neugier und neu passt immer gut zusammen. Irgendwelche neue Sachen und alles war irgendwie neu, oder? Und dadurch hatte ich nochmal wie so ein Kinderauge auch auf gewisse Dinge. Und das würde ich beibehalten.
Und letzten Endes dann wahrscheinlich eben auch der Mut, es dann einfach auch auszuprobieren, das Neue.
Ja. Ja, klar. Mut gehört auf jeden Fall dazu. Und Mut ist eine wichtige Ressource. Aber ich würde sagen, Mut kommt nach der Neugier. Wer mal Neugier hat, da entwickelt sich auch schneller Mut, weil irgendwann will man wirklich neue Dinge wissen oder neue Dinge sehen und erleben. Und dann ist die Neugier irgendwann größer als die Angst. Und dann entsteht Mut, würde ich sagen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob du da so eine Antwort drauf hast, aber weil du gerade meintest, es war so alles neu irgendwie plötzlich, fällt dir noch was ein, was so für dich eigentlich am coolsten war, vielleicht von den neuen Dingen?
Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mir zurückversetzen in die Zeit. Was war so neu? Oh, mir fällt was ein. Ich war auf meinem ersten Konzert, also mein erstes Live-Konzert. Und bis dahin hatte ich so ein bisschen so eine Wehmut, dass ich aus der Gemeinschaft ausgestiegen bin, weil Lobpreis war immer was Tolles. Und Ich würde vielleicht sagen, dann war ich auf diesem Konzert das erste Mal. Ich war, glaube ich, 19 oder 20. Das war vor nicht so langer Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, ich mag nicht unbedingt Lobpreis so gerne, sondern ich mag Live-Musik in Gruppen mit anderen Leuten zu erleben. Es ist eigentlich egal, was für eine Band auf der Bühne steht, ob sie jetzt Lobpreis singen oder ob sie eine Popband singen. Aber Live-Musik ist was Tolles. Und ich glaube, das war so was super Neues für mich. So in der Gruppe mit Leuten zur selben Musik abfeiern. Daran erinnere ich mich sehr gut.
Wie hat sich dann auch dein Glaube in diesem Prozess verändert? Also inwiefern spielt auch der Glaube heute noch eine Rolle für dich? Oder hast du da auch einen Ersatz oder eine Alternative gefunden, ähnlich vielleicht wie jetzt die Live-Musik?
Ja, Glaube ist für mich, spielt im Leben im Moment nicht so eine große Rolle. Vielleicht der Glaube an mich selbst, der ist für mich wichtig. Tatsächlich sind die meisten Dinge, die so mit dem christlichen Glauben assoziiert werden, haben eher so eine negative Besetzung für mich erhalten. Dadurch, dass es in diesem Kontext von dieser Gemeinschaft stattgefunden hat. Und da war immer, ja, also nur schon Beten oder Gott oder so hat für mich ist mit diesen Vorstellungen verknüpft. Ich muss so und so beten. Gott ist so und so. Und damit kann ich gar nicht mehr viel anfangen. Auch so das in der Gruppe zusammen irgendwas anbeten oder so, macht mir eher Angst. Davor schrecke ich eher zurück. Das, glaube ich, brauche ich auch gar nicht so. Als Mensch bin ich so ein Mensch, der irgendwie nach etwas Größerem sucht. Ich finde das Größere eher in meiner Fantasie oder in mir selbst. Und vielleicht hat der Glaube an mich selbst den Glaube an Gott ersetzt, kann sein. Oder der Glaube an die Fantasie oder an die Sprache oder ich weiß auch nicht. Aber ich beschäftige mich eben mit diesen Dingen und auch mit Philosophie sehr viel. Und das könnte man als Ersatzprodukt vielleicht ansehen, ja.
Wenn wir jetzt auch nochmal darüber sprechen, wenn vielleicht uns jemand zuhört, der oder die sich vielleicht auch überlegt, einen anderen Weg einzuschlagen, was würdest du sagen, was besonders hilfreich ist oder vielleicht auch nochmal, was du vielleicht auch dieser Person wünschen würdest auf ihrem Weg?
Ich würde, glaube ich, der Person wünschen, dass sie wirklich glücklich ist, weil was ich erfahren habe, was ich immer noch an meinen Eltern sehe, solange man in solchen Gemeinschaften ist, die einen so stark einschränken, ist man nicht wirklich glücklich, weil man auf diesen Druck immer standhalten muss. Und meine erste Frage an die meisten Leute, die in so einer Schwelle stehen, würde ich sagen, wo ich auch manchmal schon geholfen habe dann, jungen Menschen in meinem Alter vor allem, die erste Frage, die ich stelle, ist, bist du wirklich glücklich? Und ich will diese Frage darf man sich beantworten. Die meisten Gemeinschaften oder sogenannte Sekten reden einem ein, dass man egoistisch wäre, wenn man sich diese Frage stellt und wenn man das eigene Glück erreichen möchte oder glücklich sein möchte. Und da würde ich sagen, aber warum denn? Das ist eigentlich, ich würde diesen Personen erklären, dass genau diese Auffassung, man darf nicht glücklich sein oder man darf das eigene Glück nicht suchen, ist eigentlich die größte Strategie, um eine Person gefangen zu halten, wenn man ihr dauernd einspricht, dein eigenes Glück darfst du nicht finden oder so. Und das wäre die erste Frage, die ich stellen würde. Und ich würde auch sagen, wage es, glücklich zu sein. Und dann würde ich weiterhin sagen, wenn man wirklich aussteigen möchte, da braucht man wie drei Säulen, also drei Ressourcen, glaube ich, sagt man auch in der Psychologie. Und eine wichtige davon sind Kontakte, soziale Kontakte. Und auch während man noch in der Gruppe ist vielleicht und sich nicht ganz sicher ist, kann man ja schon langsam anfangen, sich neue gemeinschaftlichen Gruppen zu öffnen. Also vielleicht Freundinnen oder Vereinen oder auch, ich weiß nicht, so einfache Dinge wie ein Kaffeetreff mit anderen Frauen oder anderen Männern oder anderen jungen Leuten, dass man sich da ein neues soziales Umfeld aufbaut, damit, wenn man dann aussteigt, dass man nicht in so ein Loch fällt und dass man ganz alleine da steht. Das würde ich so als erste Säule oder erste Ressource bezeichnen. Die zweite Ressource ist dann schon ein bisschen schwieriger zu machen und da muss man sich dann wirklich nochmal dieser Frage nach dem Glück auf den Weg gehen. Was macht mich denn eigentlich glücklich? So die eigenen Wünsche definieren lernen. Das würde ich als zweites vorschlagen. Und wirklich dafür ist auch der erste Schritt wichtig, dass man zuerst Leute gefunden hat, die eben auch Feedback geben können. Weil die Frage nach dem eigenen Sinn und dem eigenen Glück, würde ich sagen, ist eigentlich schwieriger zu beantworten. Da kann das eben sehr hilfreich sein, Leute zu haben um sich herum. Und ich glaube, so die dritte Ressource ist dann, das eigene Projekt zu finden. Also etwas, was man die Gemeinschaft mit ersetzen kann. Wenn man erstmal gar nichts mehr macht, dann ist es auch schwierig. Deshalb entweder man macht eine neue Ausbildung oder versucht sich andersweitig beruflich weiterzuentwickeln. Man kann auch Töpferkurse machen, Kunstkurse, Kultur besuchen. Einfach, dass man wieder was zu tun hat. Weil oft ist es in diesen Gemeinschaften auch so, man ist beschäftigt. Man hat Dinge zu tun. Und man fällt dann danach auch oft in so ein Loch. wo man plötzlich alleine dasteht und nur noch die Arbeit hat. Vielleicht noch ein paar wenige Kontakte, aber auch eigentlich niemanden mehr und auch mit sich selber eigentlich gar nicht kennengelernt hat, weil man selber nicht glücklich sein durfte. Genau, das würde ich, glaube ich, eigentlich so empfehlen.
Also dann eben auch die neue Zeit, die man gewonnen hat, auch zu füllen und eben auch diese Sinnfrage für sich auch wieder zu füllen und dann auch sich erlauben, das eigene Glück weit vorne zu positionieren.
Genau. In der Gesellschaft ist heute so allgemein das Wort Self-Care irgendwas ganz Großes. Und das würde ich besonders Leuten, die aus Gemeinschaften kommen, wo das eigene Ich nichts wert war, würde ich das besonders empfehlen. Kümmere dich mal um dich selber. Beantworte die Frage, wer bin ich und wer möchte ich gerne sein? Genau.
Ja. Und was sind deiner Meinung nach vielleicht auch wichtige Hilfestellungen, die es von außen gibt oder vielleicht auch noch mal mehr geben könnte, sei es auf institutioneller, gesellschaftlicher Ebene oder auch nahe Angehörige, Freundinnen, Kolleginnen?
Es kommt immer auf den Kontext drauf an. In meinem Fall war es so, dass die weitere Familie nichts mit dieser Gemeinschaft zu tun hatte und dass sie auch sehr offen waren, darüber zu sprechen oder sich mir anzunehmen. Aber ich würde sagen, dass der Griff nach außen hin der richtige ist. Ein bisschen weiter weg, nach Leuten zu suchen, die einen verstehen. Was auch richtig helfen kann, das hatte ich damals eher weniger, aber das gibt es heute auch viel, Leute, die auch ausgestiegen sind, Kontakt aufnehmen. Ich habe so viele auch erlebt, die dann mich über Instagram wiedergefunden haben von früher, die auch in meinem Alter waren und die mich dann über meinen Namen wie auf Instagram gefunden haben. Das Positive daran ist, sich Leuten auszutauschen, die auch ausgestiegen sind oder die ähnliche Erlebnisse gemacht haben, dass man sich verstanden fühlt. Ja, also wenn ich mit Leuten rede, die das nicht erlebt haben, dann muss ich so viel erklären. Ich muss so viel erklären, was ist überhaupt diese Gruppe gewesen, die Gemeinschaft, wie bin ich aufgewachsen, was waren meine Weltvorstellungen und so weiter. Das muss man nicht machen, wenn man jemanden trifft, der auch aus so einer Gemeinschaft kommt. Da hat man schon viel mehr Überschneidungen und viel mehr Verständnis. Und genau, solche Personen sind wichtig. Institutionell, es gibt die Opferhilfe oder auch den Weißen Ring in Deutschland, der Ressourcen hat. In der Schweiz wäre das, es gibt auch die Opferhilfe oder die Infosekta, wo man sich melden kann und auch Informationen suchen kann. Tatsächlich finde ich, dass die Informationen bis jetzt noch nicht so gut zugänglich sind. Es gibt Broschüren und Traktate, aber so Beratungsgespräche gibt es tatsächlich eher weniger im Moment, die sich wirklich spezifisch mit solchen Gemeinschaften auseinandersetzen. Und da finde ich es eben toll, dass es den Podcast zum Beispiel gibt oder Zebra, damit das auch in der Gesellschaft ankommt. Ich habe noch nicht so viele tatsächlich auch, oder auch Therapeuten, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, gibt es immer noch sehr wenige. Deshalb finde ich das institutionelle Angebot noch nicht so weit und nicht so groß, wie es vielleicht sein sollte.
Ja. Ja, und ich finde es auch total legitim und auch wichtig, wenn man sich Hilfe suchen möchte und da sagt, man möchte den Weg nicht alleine gehen, dass man sich da Weggefährtinnen auch sucht. Und sei es eben Freundin, sei es eben auch in der Therapie oder in einem Beratungssetting oder sei es eben vielleicht auch sich mit dir auf Instagram zu vernetzen, mit anderen Aussteigenden zu vernetzen, einfach, dass man da nicht alleine ist.
Genau, ja.
Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viele spannende Fragen auch stellen dürfen und ich finde auch wirklich wundervolle Antworten von dir erhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe auch, dass diese Sendung vielleicht auch die ein oder andere Person auch erreicht und vielleicht auch nützliche Informationen bereithält.
Ja, hoffe ich auch, würde mich freuen, wenn auch allgemein, dass das Thema mehr ankommt in der Gesellschaft.
Von mir natürlich auch vielen Dank fürs Gespräch und macht's bunt. Bis bald.
Bis bald.